ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR Aktuell. In diesem Podcast geht es im Wesentlichen um militärische und militärpolitische Fragen rund um den Ukraine-Krieg. Und die besprechen wir, wie immer, mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Soweit ich weiß, mittlerweile von seiner Sommertour auf dem Balkan zurück, also wieder in Deutschland und heute aus Berlin zugeschaltet. Tag, Herr Bühler.
Tag, Herr Deisinger.
Dass wir nicht gestern, also am Mittwoch aufgezeichnet haben, liegt daran, dass Herr Bühler quasi noch auf der Rückreise nach Berlin war. Ich hoffe, das ist alles gut gegangen.
Ja, alles gut gegangen. Also wir haben uns auch viel Zeit genommen. Wir haben 5 Tage gebraucht für die Rückreise. Wir waren auch in Nis in Serbien, sehr interessante Stadt. Auch mit einer sehr interessanten Stimmung, muss ich sagen, wie überhaupt in vielen Großstädten. Und Nis ist ja eine der größten Städte in Serbien. Da sind ja seit Monaten die Demonstrationen, die jetzt auch in gewalttätige Demonstrationen umschlagen. Ja, dann waren wir in Maribor und zum Schluss waren wir in der schönen Aberregion im Bayerischen Wald. Also, alles gut gelaufen.
Das freut mich. Und übrigens verschiebt sich auch der Termin für unseren Podcast in der nächsten Woche, allerdings nicht noch weiter nach hinten, sondern einen Tag nach vorn, von Mittwoch aus gerechnet. Also wir zeichnen in der nächsten Woche also schon am Dienstag auf, am 26. August. Auch das machen wir natürlich nicht, weil wir Spaß dran haben, sondern weil wir es anders terminlich nicht hinbekommen. Worum soll es heute gehen? Wie immer ein Blick auf die aktuelle militärische Lage. Dann wollen wir natürlich darüber sprechen, was sich politisch in den vergangenen Tagen getan hat. Das war ja dann doch ein bisschen mehr als nur das Treffen von Trump und Putin auf der US-Militärbasis Elmendorf-Richardson in Alaska, genau im Süden Alaskas in Anchorage. Waren Sie eigentlich schon mal da, Herr Bühler?
Nein, leider nicht, Herr Deisinger, aber vielleicht komme ich nochmal hin.
Ja. Also dieses Treffen mit Trump-Putin und alles, was danach politisch bis zum jetzigen Zeitpunkt passiert ist, das soll uns beschäftigen. Und wir wollen auch mal in die Ukraine schalten heute. Unser MDR-Kollege Nils Buhler ist zurzeit vor Ort, war einige Wochen in Kiew, ist derzeit auf Recherche, Reise im Land, aktuell in Odessa. Und von dort aus ist er zugeschaltet, wird uns erzählen, was er dort gesehen, gehört, erlebt hat. Hallo Nils, Tag nach Odessa.
Hallo und liebe Grüße aus der Ukraine.
Wie ruhig oder wie unruhig waren die vergangenen Tage bei dir?
Na, es war schon immer sehr regelmäßig Luftalarm. Erst gestern beispielsweise wieder landesweit wurde da die Ukraine angegriffen. Hier in Odessa nicht, aber vor allem der Westen war sehr stark unter Beschuss. Und man weiß ja auch am Anfang immer nicht so richtig, wo fliegen denn jetzt die Drohnen und die Raketen hin. Als es dann hieß, dass vom Schwarzen Meer aus geschossen wird, bin ich da mit meinen Kollegen doch zur Sicherheit mal lieber in den Keller des Hotels gegangen und habe da eine Weile ausgeharrt. Also es sind schon immer sehr unruhige Nächte und wenn Odessa beschossen wird, dann sind die Drohnen und Raketen dann doch auch relativ schnell da, weil sie werden ja beispielsweise von der Krim abgeschossen, das ist nicht weit weg und da hat man mitunter nur wenige Minuten Zeit, je nachdem, was denn hierher fliegt.
Also auch darüber wollen wir reden und Fragen von Hörerinnen und Hörern wollen wir, soweit es geht, auch wieder beantworten. Die Aufzeichnungszeit für diese Folge unseres Podcasts will ich noch kurz erwähnen. Es ist Donnerstag, der 21. August 2025. Es ist jetzt kurz nach 12 Uhr zu hören. Das Ganze dann wie immer auf jeden Fall in der ARD Audiothek. Herr Bühler, die aktuelle militärische Lage an der großen strategischen Lage hat sich ja im Grunde auch wieder nichts geändert, ne?
Ja, aber Herr Bühler hat es gerade schon angesprochen, die Ukraine hat heute Nacht den schwersten Luftangriff seit Wochen erlebt. Der Krieg am Boden geht in den bekannten Brennpunkten weiter, im Norden, in der Kursk-Region, in der Sumy-Region, aber auch in der Region Kharkiv. Ohne dass dort wesentliche Änderungen zu verzeichnen sind. In Kupiansk droht weiterhin, wie schon seit Wochen, die Umfassung der Stadt aus Norden und Nordwesten. Im Bereich Konstantinjewka wird der Halbkessel immer enger, vor allem aus Osten, also Richtung Chasiv Yar, machen die Russen Druck auf die Stadt. Die Lage nördlich von Bokrovsk konnte aus Sicht der Ukraine stabilisiert werden. Dennoch bleibt der Großraum Bokrovsk der Schwerpunkt der Russen. Da werden Sie ja gleich drauf zu sprechen kommen, denke ich. Südwestlich der Stadt Pokrovsk ist es den Russen gelungen, in diesem weiten, offenen Gelände weiter Richtung der Provinz Dnipropetrovsk vorzustoßen. An manchen Stellen haben sie die Grenze erreicht, das hatten wir schon mal besprochen. An manchen Stellen fehlen noch ein paar Kilometer. Im Süden dagegen, also in Saporischschja und auch rüber nach Cherson, gibt es keine Veränderungen.
Okay, die Situation im Großraum Pokrovsk, die würde ich aber auch mal rausgreifen wollen, was die Lage an der Frontlinie am Boden betrifft, mich eigentlich auch darauf beschränken wollen. Beim Bestreben, diese Stadt Pokrovsk, immerhin glaube ich ursprünglich mal so 50.000, 60.000 Einwohner, beim Bestreben, diese Stadt zu umfassen, sind die Russen ja nicht wirklich vorangekommen.
Nein, nicht in den letzten 7 Tagen und auch nicht, wenn sie den Angriff auf die Region Pokrovsk insgesamt seit Februar 2024 meinen. Das war der Fall von Avdijewka. Und seither rücken die Russen mit großem Aufwand und unter großen Verlusten auf Pokrovsk vor, versuchten zunächst die Stadt frontal anzugreifen, dann sie zu umfassen und jetzt versuchen sie, sie einzukesseln. Wenn sie allerdings auf der Karte nachmessen, sind die Russen von Avdijewka nach Pokrovsk in 1,5 Jahren nur ca. 50 Kilometer vorangekommen. Aber immerhin, sie haben erreicht, dass jetzt 3/4 der Peripherie von Pokrovsk und seiner Nachbarstädte umfasst sind. Also von etwa 12 Uhr im Norden bis etwa 21 Uhr im Westen.
Also ein sehr langfristiges sozusagen Vorankommen dann schon, aber dieses kurzfristige innerhalb der letzten 7 Tage, wie Sie gesagt haben, offenbar nicht. Woran liegt das?
Also das Langfristige liegt sicher an der Stärke der Verteidigung der Ukraine, allen Unkenrufen zum Trotz. Dass die Ukraine überhaupt in der misslichen Lage ist, langsam Gelände abzugeben, um nicht zu große Verluste zu erleiden, das ist eine Art Gemeinschaftsleistung der Ukraine und seiner westlichen Unterstützerstaaten. Wegen ukrainischer Versäumnisse in der Personalfrage für die ukrainische Armee, das ist das eine, da sind die Entscheidungen zu lange verschleppt worden und zweitens dann die Blockade von Finanzmitteln für amerikanische Waffen für die Ukraine im US-Kongress von etwa November, Dezember 2023 bis zum Frühjahr 2024. Beides halte ich für mitentscheidend, dass die Russen überhaupt die Initiative erlangen konnten, die sie bisher nicht abgegeben haben. Sie haben sie nach wie vor. An der russischen Personalstärke liegt es nicht. Und das meine ich jetzt langfristig in der Rückschau, wie auch kurzfristig. Und da zielt ja Ihre Frage ab. Die Personalstärke der Russen ist im Raum Pokrovsk ständig erhöht worden. Sie liegt jetzt zwischen 110.000 bis 120.000 Soldaten in diesem kleinen Raum. Die Russen haben in diesem Abschnitt eine eindeutige personelle und materielle Überlegenheit.
Dann gab es ja nördlich von Pokrovsk einen russischen Vorstoß, über den wir auch beim letzten Mal gesprochen hatten. Der konnte, wie soll ich sagen, also von den Ukrainern blockiert werden. Also für die Russen ging es dann dort doch nicht noch weiter nach Norden. Oder sehe ich das falsch?
Nein, das ist genau richtig. Also die Russen sind in der Vorwoche mit kleinen Trupps durch die ukrainischen Linien gesickert und etwa 15 Kilometer nach Norden vorgedrungen. Das war ein klassischer taktischer Einbruch in die Front. Aber die Russen konnten den Anfangserfolg nicht ausnutzen und einen wirklichen Durchbruch der Front mit operativer Bedeutung erzielen. Sie haben zwar Truppenteile aus dem Norden zusammengekratzt, aber es war zu wenig, um die weit vorne liegenden kleinen Trupps ablösen und weiter angreifen zu können. Die Situation war in der letzten Woche durchaus gefährlich für den Zusammenhang der Front. Aber es ist keine Wende in diesem Krieg, wie ich es in einer Überschrift gelesen habe. Die Lage wurde allerdings bereits Ende letzter Woche durch den Einsatz von Reserven wesentlich entschärft. Die Ukrainer griffen zunächst die Spitze des russischen Angriffs von Norden her an. Dann trennten sie den Einbruch, ich habe es Finger genannt beim letzten Mal, der nach Norden zeigt, durch einen flankierenden Angriff aus Westen in der Mitte. kesselten etwa 200 bis 300 Soldaten im Norden ein und machten dabei mehr als 100 Gefangene. Die Gefechte um diese kleinen russischen Feindgruppierungen, die es dort noch gibt, die dauern an, aber die Gefahr eines Durchbruchs operativen Maßstabs nach Norden ist erstmal gebannt.
Das heißt, ganz an der Spitze dieses Fingers, also im Norden dieses Einbruchs sozusagen, sind russische Truppen mehr oder weniger isoliert, eingefasst, umfasst von ukrainischen Soldaten. Und diese russischen Truppen können sozusagen nicht auf Nachschub zurückgreifen.
Genau, so ist es.
Das Ganze ist dann, Sie sagten, Reservetruppen der Ukraine sind herangeführt worden. Wir hatten beim letzten Mal über das Azov-Korps gesprochen. Dass sich die Lage dort stabilisiert hat, ist dem Einsatz des Azov-Korps zuzurechnen?
Ich denke schon. Das Azov-Korps war und ist mit seinen 5 Brigaden dort im Raum im Einsatz. Wie das jetzt nun weitergeht, muss man sehen. Die Russen haben jetzt im Grunde genommen 2 Möglichkeiten. Den Weg nach Norden mit noch mehr Truppen aus dem Umschließungsring Pokrovsk zu erzwingen oder den zunächst eingeschlagenen Weg der Einkreisung Pokrovsk weiter zu verfolgen und zu komplettieren. Ich nehme an, dass die zweite Möglichkeit gesucht wird, gleichzeitig aber der gewonnene Raum im Norden nicht aufgegeben wird, schon um die Kräfte des Azov-Korps zu binden.
Okay, dann schauen wir mal wieder auf die Angriffe in der Tiefe, wie Sie sie nennen, auf Ziele jeweils im Hinterland des Gegners, beginnen auch wieder bei den Russen. Mit welcher Intensität sind die Angriffe in den letzten Tagen geflogen worden? Mit welchen Auswirkungen? Der heftigste, das hatten Sie angedeutet, war in der vergangenen Nacht.
Also die Angriffe mit Drohnen, Marschflugkörpern und Raketen wurden auf verhältnismäßig niedrigem Niveau fortgesetzt. Zunächst, Sie haben es gerade schon gesagt, ich auch ganz am Anfang, der Durchschnitt lag bei einem Drohneneinsatz von gut 100 pro Tag. Spitzenwert lag bei 270 in der Nacht von Montag auf Dienstag. Das ist zwar immer noch viel, aber nicht vergleichbar mit den Spitzenwerten von 500 bis 700 im Juni und Juli. Raketen und Marschflugkörper wurden zusätzlich sehr spärlich eingesetzt, 1 bis 4, in einem Fall 10. Insofern setzte sich bis gestern Abend der Trend aus den beiden Vorwochen fort. Zu den Zielen bei den Drohneneinsätzen sind Angriffe in Frontnähe vermehrt zu beobachten, mit dem Resultat, dass auch weniger Drohnen abgeschossen werden können, weil offenbar dort zu wenig Mittel zur Verfügung steht, wie in der Restukraine. Daneben gibt es Angriffe auf zivile Infrastruktur. Poltawa ragt da heraus, die Region Poltawa. Den Ölhafen in Odessa hat es zweimal getroffen, Ismail auch an der Donaumündung. Das sind militärisch nutzbare Ziele, durchaus legitime Ziele. Dann aber eindeutig Angriffe auf zivile Infrastruktur, zivile Wohnhäuser, zum Beispiel in Kharkiv. Ein 5-stöckiges Wohnhaus wurde mit 4 Drohnen getroffen. Das war also ein gezielter Angriff auf dieses Wohnhaus. Nicht etwa der Einschlag von Trümmern einer abgeschossenen Drohne oder sowas. Es gab in diesem Haus 7 Tote, die ganze Familie wurde ausgelöscht, Vater, Mutter, Großmutter, 2 Kinder im Alter von 1,5 und 16 Jahren. Was ich gerade zum Trend gesagt habe, galt eben bis gestern Abend. Heute Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, war es dann wieder so weit, dass Russland die Ukraine mit mehr als 600 Flugkörpern angegriffen hat. Offenbar ist die Zeit der Zurückhaltung vorbei. 574 Shahid-Drohnen und 40 unterschiedliche Raketen und Marschflugkörper, auch von See, wie Herr Buller gerade sagte, wurden auf Ziele in der gesamten Ukraine eingesetzt. Die meisten konnten abgeschossen oder abgelenkt werden. Aber immerhin 37 Flugkörper trafen ihr vorher einprogrammiertes Ziel. Zum ersten Mal wurde auch eine Stadt in der Transkarpatenregion angegriffen, eine Region mit einer großen ungarischen Minderheit. Ein amerikanisches Unternehmen wurde in der Stadt Mukachevo mit mehreren Marschflugkörpern angegriffen. Das Unternehmen stellt Elektrogeräte wie Kaffeemaschinen und so weiter her. Ob es darüber hinaus auch militärische Rüstungsgüter herstellt, ist nicht bekannt, jedenfalls mir nicht. Letztlich dann der Einschlag einer Drohne in Polen in den letzten Tagen. Da handelt es sich wohl um eine Shahid-Drohne, allerdings um eine Täuschdrohne, die nicht voll mit Sprengstoff beladen war, sondern nur eine kleine Menge dabei hatte zur Selbstzerstörung, wenn das notwendig ist. Aber dennoch, es hat einen kleinen Krater gegeben, aber es hat keine Verletzten gegeben. Und die Sache ist, denke ich, von der polnischen Seite nun auch aufgeklärt worden.
Nehmen wir mal Nils Buhler, meinen Kollegen, der derzeit in Odessa ist, dazu, davor halt in Kiew. Ich nehme an, Nils, du hast auch so einige solcher Angriffe miterlebt.
Ja, also gerade die erste Woche, wo ich da war in Kiew, das war die letzte Juliwoche, war auch eine sehr heftige Woche. Da ist beispielsweise eine Rakete direkt in ein Wohnhaus geflogen, in so ein mehrstöckiges Wohnhaus. Da kann man sich vorstellen, wie schnell da die Todeszahlen dann so einen Tag über, wenn immer weiter Menschen geborgen werden aus den Trümmern, wie schnell das dann nach oben geht. Und das ist eben nur eins von vielen Beispielen. Also die Ukrainerinnen und Ukrainer sind das mittlerweile gewohnt, diesen regelrechten Terror, muss man sagen, und leben damit. Ich frage auch immer die Menschen, wenn ich da bin, sucht ihr überhaupt noch Schutz, wenn ihr angegriffen werdet? Und oft höre ich eigentlich die Antwort nein, weil wir müssen ja auch irgendwie schlafen, wir müssen unseren Alltag meistern. Und wenn es dann Wochen gibt, wo durchgehender Beschuss fast ist, jede Nacht, dann muss man irgendwie damit klarkommen, muss trotzdem versuchen, so ein paar Stunden Schlaf zu finden. Und das führt dann eben dazu, dass viele Menschen gar keinen Schutz mehr suchen, was natürlich auch sehr gefährlich ist. Aber wenn es eben über so einen langen Zeitraum immer wieder stattfindet, kann man das schon nachvollziehen.
Es haben ja sicher viele, oder man kann sicher sagen fast alle, solche Warn-Apps installiert auf den Handys, die vor Angriffen aus der Luft warnen. Ich nehme an, du hast auch eine installiert. Ja. Wonach richtet man sich denn, ob man sich möglicherweise am Ende doch in einen Schutzraum begibt?
Ja, die Warn-App gibt ja erstmal nur den Hinweis, dass Luftalarm ist. Denn ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit geschlossenem Fenster nachts schläft, dann kann es ja sein, dass man das gar nicht mitbekommt. Oder manche haben einfach so tiefen Schlaf, haben sich so an den Luftalarm draußen mittlerweile gewöhnt, dass sie das gar nicht hören. Von daher gibt die Warn-App erstmal nur das Signal, dass in einer bestimmten Region, man kann das mal so nach Region einstellen, wo man sich gerade befindet, dass da gerade Luftalarm ist. Und dann gibt es unterschiedliche Telegram-Kanäle, wo man sich informieren kann. Beispielsweise bei den ukrainischen Luftstreitkräften, aber auch bestimmte Militärblogger, und die sagen dann, was in der Luft ist, ob das Drohnen sind, ob das Raketen sind, Ballistik ist, die fliegt, und die dann auch diese Route genauer beobachten und sagen, wo das genau hinfliegt. Und dann liegt man meistens, also ich mache das so, ich liege dann meistens erstmal wach und verfolge das ein bisschen, wo das genauer hinfliegt, und wenn es dann wirklich auf die Stadt geht, auf den Ort, wo ich mich befinde, dann suche ich schon Schutz. Gehe entweder in den Keller, manchmal auch in den Korridor. Das Wichtigste ist, dass man erstmal weg ist von den Fenstern, weil ja auch durch die Druckwelle dann die Fenster kaputt gehen können. Das ist auch sehr gefährlich, wenn man da direkt im Bett daneben schläft. Und so treffe ich eine Entscheidung und viele andere Menschen hier auch.
Aber einen Schutzraum aufzusuchen, das scheint es auch, wir haben ja im Vorfeld telefoniert, bei dir auch nicht, sag mal, allzu oft zu geben.
Ja, also ich versuche das halt immer nach den Telegram-Gruppen zu verfolgen und entscheide dann. Ich muss aber sagen, in den letzten Wochen habe ich es dann doch jetzt wieder häufiger gemacht, dass ich einen Schutzraum aufgesucht habe, beziehungsweise einen Keller. Ne? Das ist ja in dem Sinne jetzt auch nicht immer der beste Schutzraum, aber eben der bei mir im Hotel am schnellsten zur Verfügung ist einfach. Schneller als wenn ich in Kiew bin, zu einer Metrostation laufen würde. Und das habe ich in den letzten Wochen wieder häufiger gemacht, vor allem nach den Bildern von dem Wohnhaus, was ich beschrieben hatte mit der Rakete, bin ich dann doch wieder etwas häufiger dahin gegangen zuletzt.
Tagsüber, das können wir immer wieder auch in Berichten sehen, findet ja beispielsweise in Kiew eigentlich ziemlich normales Leben statt. Ist das eigentlich in Odessa, wo du jetzt bist, genauso oder unterscheidet sich das irgendwie von Kiew?
Na, im Wesentlichen ist es genauso. Ne, Odessa ist natürlich ein Urlaubsort hier. Zurzeit im Sommer ist es nicht nur die einheimische Bevölkerung hier. Hier kommen wirklich Menschen aus allen Landesteilen da. Ich bin gerade vorhin von einer Umfrage am Strand zurückgekommen, wo auch viele Touristen unterwegs sind. Die versuchen so ein bisschen vom Krieg, soweit es geht, irgendwie abzuschalten. Der Unterschied hier in Odessa ist, dass durch die nahe Lage an der Krim Drohnen und Raketen noch ein bisschen schneller da sind. Und das führt auch manchmal zu so verrückten oder aus unserer Sicht verrückten Momenten am Strand, dass Leute dort baden, ihren Urlaub genießen. Auf einmal taucht eine Drohne auf am Himmel. Man hört einen Schuss, diese Drohne wird abgeschossen, fällt ins Wasser und die Leute applaudieren. Also solche Videos gibt es in den sozialen Netzwerken. Und das liegt halt einfach daran, ich habe auch die Leute gefragt, warum suchen sie dann keinen Schutz mehr? Sie erleben das jeden Tag. Sie müssen irgendwie mit dieser Realität klarkommen und müssen sich da irgendwie einrichten damit. Und das führt dann halt auch zu solchen Momenten.
Dann jetzt nochmal zurück zu Herrn Bühler, zur militärischen Lage. In diesem Abschnitt sind wir ja im Podcast. Wir sind bei den Angriffen auf Ziele teils weit hinter der Frontlinie. Natürlich zumeist Luftangriffe. Und kommen wir mal zu den ukrainischen Attacken, die es ja auch weiterhin gibt. Welche erwähnenswerten gab es denn in den vergangenen Tagen?
Ja, ich will es auch wie beim letzten Mal auch ein bisschen zusammenfassen. Es waren überwiegend Angriffe mit Drohnen auf drei Zielkategorien. Angriffe auf militärische Ziele, das ist die erste Kategorie, in der Region Donetsk, Krim, Berdyansk, Luhansk, also vergleichsweise nahe an der Ukraine bzw. in den besetzten Gebieten. Zum Beispiel ein Munitionsdepot in Melitopol, die Marinebasis in der Nähe von Sevastopol, gerade gestern. Eine Radarstellung auf der Krim, der Gefechtsstand der 155. Marineinfanteriebrigade in Kursk zum wiederholten Mal. Zuletzt war ja der stellvertretende Oberbefehlshaber der russischen Marine bei einem solchen Einsatz getötet worden. Er ist dort zu einem Truppenbesuch gewesen. Es gibt auch Anzeichen, dass auch dieses Mal Führungspersonal der Brigade getroffen worden ist. Zweite Kategorie ist nach wie vor die Ölindustrie. Raffinerie in Samara, Raffinerie in Wolgograd, die Raffinerie bei Rostov, die Ölpumpstation in Tambov, in der Tambov-Region, die Ölleitung Druzhba Richtung Südosteuropa wurde kurzzeitig unterbrochen, was insbesondere Kritik aus Ungarn hervorrief, aber das war tatsächlich nur ein kurzer Zeitraum. Und die dritte Kategorie, die sich die Ukrainer vorgenommen haben, jetzt in den letzten zwei Wochen schon, sind Eisenbahnanlagen, zum Beispiel der Eisenbahnknoten Liski in der Region Voronezh. Ein Güterzug mit Kesselwaggons mit Treibstoff für die Front im besetzten Saporischschja. Die Eisenbahnverbindung auf der Krim bei Chankoi, dort ging ein weiterer Zug mit Kesselwaggons in Flammen auf. Und letztlich, aber das war nicht mit den großen Drohnen mit weiter Reichweite, sondern das waren sogenannte First-Person-View-Drohnen, also ferngesteuerte Drohnen. Dort ist angegriffen worden ein bewegtes Ziel im Grenzgebiet Sumy-Kursk. Das war die Wagenkolonne des stellvertretenden Befehlshabers der Nordfront der Russen, ein Generalleutnant Estula Abachev. Sein Fahrzeug wurde gezielt mit einer Drohne angegriffen. Der General wurde schwer verletzt nach Moskau ausgeflogen. Das dürften jetzt zwischen 10 und 20 Generale gewesen sein bisher und Admirale, die entweder getötet worden sind oder so schwer verletzt worden sind, dass sie nicht mehr zurückkommen werden. Das ist wohl in diesem Fall so der Fall. Also sie leben schon gefährlich.
An dieser Stelle will ich mal die Mail eines Hörers einfügen. Martin hat uns geschrieben, und zwar aus den USA. Er ist in der Nähe von San Francisco, bezieht sich auf Presseberichte und er hat eine Frage zu einem neuen ukrainischen Marschflugkörper. Jedes Ding muss ja irgendeinen Namen haben. Im Netz wird immer wieder Flamingo als Name für diese Waffe genannt. In der vergangenen Woche, vielleicht auch am Montag dieser Woche, das weiß ich nicht ganz genau, sind Fotos aufgetaucht, die möglicherweise zeigen, wie der schon in Serie produziert wird und öffentlich genannt werden da durchaus beeindruckende Daten für dieses Ding. Reichweite an die 3000 Kilometer, Gewicht des Gefechtskopfes bis zu einer Tonne und noch einige Daten mehr. Erste Frage von Martin ist die folgende, Zitat, haben Sie, also Herr Bühler, weitere und zuverlässigere Quellen, die die oben genannten Daten bestätigen? Fragezeichen, Zitat Ende.
Ja, ich kann das bestätigen. Es ist ein Marschflugkörper, der vom Boden aus von einem Startfahrzeug abgefeuert wird. Er ist optimiert auf Reichweite und Traglast, also Sprengstoff. Bis zu einer Tonne kann der Flugkörper tragen, Sie erwähnten das gerade. Die Ukraine hat in diesen Tagen zum ersten Mal einem Journalisten Zugang zu der Raketenfabrik erlaubt und ihm auch erlaubt, Fotos zu machen. Und so kam das ans Licht. Mittlerweile hat das auch Präsident Zelensky bestätigt und weitere Details gesagt. Darüber hinaus wurden von offizieller Stelle Videos von den Tests des Marschflugkörpers gezeigt.
Als Hersteller wird er ein Unternehmen namens Firepoint genannt. Kennen Sie das? Wissen Sie mehr darüber?
Nein, das kannte ich tatsächlich bisher nicht. Ich habe aber gelesen, dass die Fabrik in einem ganz abgelegenen Teil der Ukraine liegt und dort offenbar besonders geschützt ist. Das ist wohl auch notwendig, denn nicht nur die Fachleute aus dem Bereich im Westen, sondern auch die Russen selbst waren überrascht. Bekannt war allerdings, dass die Ukraine alles daran setzt, selbst weitreichende Waffen zu entwickeln.
Und weil wir bei Unternehmen sind, beziehungsweise ich nach diesem einen Unternehmen gefragt habe, Experten vermuten ja, dass das Ganze auf dem Marschflugkörper FP5 basiert. Also zumindest ähnelt er diesem Ding ziemlich und auch die Daten sind sehr ähnlich. Der FP5 ist Anfang des Jahres von der Millennium Group vorgestellt worden, der Öffentlichkeit. Was ist denn das für eine Firma? Auf jeden Fall ja keine ukrainische.
Also insgesamt weiß ich da auch sehr wenig. Tatsächlich hat diese Firma einen Marschflugkörper der gleichen Größenordnung bei einer Messe in Abu Dhabi vorgestellt. Dass die beiden ähnlich sind, ist nichts Ungewöhnliches. Marschflugkörper dieser Größenordnung, die vom Boden aus abgeschossen werden, brauchen zwei Antriebe, einen für die Startphase und einen für den Flug selbst. Dabei ist das Marschtriebwerk im Rumpf des Flugkörpers, also in diesem röhrenförmigen Metallteil untergebracht, um den Flugkörper in der Startphase auf Geschwindigkeit und Flughöhe zu bringen, hat dieser Marschflugkörper eine Rakete auf seinem Rücken, also Huckepack sozusagen. Und diese Rakete wird, nachdem sie abgebrannt ist, abgeworfen und der Flugkörper geht dann mit seinem Marschtriebwerk auf Zielkurs. Dieses Prinzip gibt es seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Sowjetarmee hatte auch einen ähnlichen Flugkörper der Firma Tupolev, also der sah auch so ähnlich aus. Ob es da einen Technologietransfer gegeben hat, es scheint sich ja um eine Firma nach britischem Recht zu handeln, das weiß ich nicht, da will ich auch nicht spekulieren. Was allerdings öffentlich bekannt ist, dass die Ukraine mit einigen westlichen Rüstungsfirmen kooperiert, im Einvernehmen mit den Regierungen natürlich, die das billigen müssen.
Und dann erwähnt Martin in seiner Mail auch eine Bemerkung von Fabian Hoffmann auf X, also früher Twitter. Zunächst mal Fabian Hoffmann, ist wohl Doktorand an der Universität in Oslo, forscht unter anderem zu Militärstrategien und Technologien. In seinem Promotionsprojekt geht es um die Auswirkungen konventioneller Langstreckenwaffen auf die Nuklearstrategien verschiedener Nuklearmächte. So, und dieser Fabian Hoffmann, der schreibt auf X Folgendes, ich zitiere, aus militärischer Sicht wird die nun allmählich ans Licht kommende umfangreiche Finanzierung ukrainischer Raketenprogramme durch Deutschland jedoch weitaus größere Auswirkungen haben als die Lieferung von 50 bis 100 Taurus-Raketen. Die Reaktionen, die ich von russischer Seite gehört habe, deuten ebenfalls auf Bestürzung und Überraschung hin. Zitat Ende. Das ist übersetzt, der hat es in Englisch geschrieben. Also Hoffmann sagt sinngemäß, das Ding ist mit deutscher Hilfe, zumindest deutscher Finanzhilfe, entwickelt worden und am Ende kann das für die Russen eigentlich viel gefährlicher sein, als wenn Deutschland da ein paar Dutzend Taurus geliefert hätte? Ist das für Sie nachvollziehbar?
Also, auch das ist ja öffentlich bekannt, dass Deutschland die Ukraine in der Entwicklung von weitreichenden Waffen unterstützt. Da gibt es ja diverse Aussagen der Bundesregierung dazu. Wenn es allerdings jetzt wahr wird, dass die Ukraine etwa 50 Stück pro Monat produzieren kann, dann wird das schon Auswirkungen haben. Mit dem Taurus würde ich diesen Flamingo, soweit ich seine technischen Daten jetzt kenne, nicht vergleichen. Vor allen Dingen nicht hinsichtlich der Treffgenauigkeit und auch der Durchschlagskraft auf gehärtete Ziele, also Bunker zum Beispiel. Da befindet sich der Taurus in einer ganz anderen Klasse. Aber dieser Flamingo-Flugkörper ist natürlich besser als die bisherigen ukrainischen Drohnen, die auf Höchstreichweite eben weniger Sprengstoff mitnehmen können, dafür aber auch Reichweiten von 2000 bis 3000 Kilometer erzielen. Dort können sie aber dann nur ungeschützte Ziele wie Raffinerien, Öllager und so weiter angreifen oder Flugzeuge, die offen abgestellt sind. Und das ist auch richtig, die Menge an Flugkörpern macht dann den Unterschied. Wenn die Ukraine das Ziel erreichen sollte, 1500 Flugkörper pro Monat zu produzieren und auch entsprechend viele Startfahrzeuge und ausgebildete Soldaten hat, dann wird es operative Möglichkeiten geben, die die Ukraine so bisher nicht hat.
Dann lassen Sie auf diesen Aspekt Auswirkungen mal noch ein bisschen genauer eingehen. Es gibt ja da auch noch eine konkrete Frage von Martin in dieser Hinsicht, die zitiere ich auch noch kurz. Wie lautet Ihre Einschätzung, ob, / wie diese neue Waffe der Ukraine im Kampf in der Tiefe helfen kann? Zitat Ende. Und ich will noch anfügen, dass dieser Marschflugkörper ja bereits im Einsatz sein soll. Und das mit der Serienproduktion, das hatten wir schon besprochen.
Also das Letztere würde ich so nicht sagen. Dass da bereits Testflüge stattgefunden haben, das sagt noch nicht, dass das ganze System im Einsatz ist, einschließlich also ausgebildeter Bedienungsmannschaften und so weiter. Das sind Testflüge, keine Einsatzflüge. Wenn es Einsatzflüge gegeben hätte, wüssten wir das wahrscheinlich. Die Serienproduktion, da gibt es neue Nachrichten. Ich habe gerade heute Morgen in den sozialen Medien gesehen, dass auch eine Ingenieurin interviewt worden ist, dieser Firma. Und sie sagt, sie stellen zurzeit einen Marschflugkörper pro Tag her. Das sind also irgendwas um die 30, die sie da produzieren können. Der Präsident sagt, und das sieht man, wie prominent das zurzeit diskutiert wird, in den ukrainischen Medien insbesondere, der Präsident sagt, die eigentliche Massenproduktion, nennt er das, soll dann ab Ende Dezember oder im ersten Quartal nächsten Jahres beginnen. Also zur Frage unseres Hörers, die neue Waffe wird der Ukraine helfen, militärische Ziele in der Tiefe des Raumes zu treffen. Ich sagte es ja schon seit etwa 3 Jahren, dass die Ukraine solche Systeme braucht, um sich gegen die Bedrohung von außen zu wehren. Natürlich kann man sich gegen Drohnen durch Flugabwehrwaffen schützen, aber immer nur wegducken und Flugabwehr einsetzen, das wird auf Dauer nicht gehen. Viel effektiver ist es, die Ursache zu beseitigen. Also zum Beispiel die Fabrik in Alabuga zu treffen, die Shahids herstellt, oder Geran 2, wie sie in Russland genannt werden. die strategischen Waffen- und Munitionsdepots zu treffen, die Flugplätze außer Kraft zu setzen, von denen aus die russischen Kampfflugzeuge Richtung Ukraine starten, die Führungsstellen der operativen Führungsebene der Russen, also die hohen Hauptquartiere, anzugreifen. Das liegt gar nicht weit weg von der Ukraine, es ist in Rostow am Don. Es gibt in Reichweite dieser Flugkörper mehrere hundert militärische Ziele oder Ziele des militärisch-industriellen Komplexes, wie die Russen sagen. Letzte Bemerkung vielleicht noch zur Reichweite. Da gilt analog das Gleiche, wie ich es schon beim Taurus gesagt habe. Die Höchstreichweite ist nicht die Einsatzreichweite. Von der Höchstreichweite muss man immer den Abstand der Abschussstelle bis zur Landesgrenze nach Russland abziehen. Also niemand wird solche Systeme direkt an der Landesgrenze aufstellen, sondern so weit wie möglich im Westen und im Südwesten der Ukraine. Zusätzlich kann dieses System, wie auch der Taurus, so programmiert werden, dass der Marschflugkörper in Kurven auf das Ziel zufliegt, um so den Schwerpunkten der Luftverteidigung auszuweichen oder auch um das Ziel von hinten her, also von Osten her, anzugreifen. Auch das verkürzt die Einsatzreichweite erheblich.
Die ist aber beim Flamingo offenbar dann deutlich höher als beim Taurus, ne? Zumindest was die öffentlichen Angaben betrifft. Nur genau. Noch mal ganz kurz zum Verständnis, ich will es mal ganz platt machen, also weil Sie sagen, die Masse macht es dann am Ende. Also wenn man diese Drohnenfabrik treffen will, schießt man, keine Ahnung, 30 Marschflugkörper dorthin. Ein größerer Teil wird möglicherweise abgefangen werden können, aber wenn dann 3, 4, 5 von diesen Dingern diese Fabrik treffen, mit einem Gefechtskopf, mit einer Masse von einer Tonne in etwa, dann sind die Schäden, die zu erwarten sind, doch deutlich größer als das, was man bisher angerichtet hat.
Genau so ist es, weil die Drohnen eben nur eine kleine Menge Sprengstoff über diese weite Entfernung tragen können.
Okay, dann mal Punkt an dieser Stelle unter die aktuelle militärische Lage. Und bevor wir zu den politischen Gesprächen in Alaska oder auch dann in Washington kommen, will ich Nils Buhler, unseren Kollegen derzeit in Odessa, mal noch ausführlicher ins Gespräch holen. Also Nils arbeitet normalerweise für unsere Redaktion MDR Aktuell in und aus Leipzig. Er ist gerade in der Ukraine unterwegs, auch nicht das erste Mal. Du hast mit vielen Leuten gesprochen, auch heute wieder. Nils, wie bewerten denn die Menschen in der Ukraine die aktuelle militärische Situation?
Ja, viele Ukrainerinnen und Ukrainer verfolgen das natürlich und sehen, dass im Osten mehr und mehr Gebiete besetzt werden und dass es dort immer schwieriger wird für die ukrainische Armee. Also mir hatte ein Mann heute im Interview auch direkt so gesagt, dass er auch wahrnimmt, dass es immer mehr personelle Probleme gibt bei der ukrainischen Armee. Und das ist auch etwas, was uns Soldaten selbst sagen. Eine Kollegin war vor kurzem in den frontnahen Gebieten im Osten unterwegs und hat das dort auch oft gehört, dieses Problem, dass eben nicht genügend eigene Soldaten da sind, während Russland ja da viel größere Reserven hat, damit aber auch, so schildern es die Soldaten, relativ verschwenderisch umgeht, viele Menschen da nach vorne schickt, auch mit großen Verlusten, große Verluste dann selbst immer hat dadurch. Und was uns auch Soldaten gesagt haben, ist vereinzelt zumindest, dass sie sich vorstellen könnten, den Konflikt einzufrieren an der Frontlinie. Das fanden wir schon sehr bezeichnend, wenn Soldaten das selbst schon sagen. Andererseits waren das auch Einzelstimmen. Also ich habe auch, gestern war ich auf dem Schwarzen Meer mit einer Patrouille unterwegs, die nach Seeminen suchen, und habe auch dazu Soldaten befragt. Und da war die Meinung eigentlich einhellig, dass sie sich nicht vorstellen können, den Konflikt einzufrieren, weil sie dann eben befürchten, dass Russland trotzdem wieder angreifen wird, wie es ja auch schon in den Jahren 2014, 2015 war, wo es ja die Minsker Vereinbarung gab und Russland trotzdem weitergemacht hat und dann 2022 eben diese große Invasion gestartet hat. Das sind Dinge, die uns auch Soldaten schildern.
Stellst du denn hier einen Unterschied fest in den Ansichten von denen, die beispielsweise in Kiew leben und denen, die halt näher an der Front sind? Also weil du hast ja vielleicht jetzt fast auch einen direkten Vergleich beispielsweise zwischen Kiewern und Menschen in Odessa.
So bei den hauptsächlichen Linien in der Diskussion eigentlich gar nicht so sehr. Also gerade was zum Beispiel dieses Thema Gebietsabtretung angeht, glauben sehr viele, dass Russland einfach nicht damit zufrieden sein wird. Und das höre ich in Kiew, das habe ich hier auch in Odessa gehört, dass das nicht die Frage sein wird, die letzten Endes Frieden bringen wird. Auch viele Menschen, die natürlich die Nachrichten verfolgen aus den besetzten Gebieten, wo wir jeden Tag von Folter und von Tod hören. Es gab jetzt beispielsweise, war vor kurzem die Beerdigung von einer sehr prominenten Journalistin hier, die aus den besetzten Gebieten berichtet hat. Sie selbst hat dort nicht gelebt, ist aber dort hingefahren, hat da ein sehr großes Risiko auf sich genommen, wurde dort gefangen genommen und saß dann in Russland in einem Gefängnis, wurde gefoltert und letzten Endes ist sie in der Gefangenschaft gestorben. Und das ist eins von sehr vielen Beispielen, die Menschen hören. Und deswegen gehen sie nicht davon aus, wenn Gebiete durch Russland besetzt werden, dass das und sie das dann akzeptieren, dass es in irgendeiner Form Frieden bringen wird.
Erzähl uns doch mal noch ein bisschen mehr über das Leben in Odessa, den Alltag dort. Inwieweit sind denn die nötigsten Dinge sichergestellt? Inwieweit gibt es nach wie vor Dinge darüber hinaus? Also, dass man an den Strand baden geht, das hast du ja schon erwähnt.
Das Leben ist eigentlich auf den ersten Blick mal ganz normal hier, ne? Also, es ist wie eine ganz normale Touristenstadt bei uns in Europa. Man kann schick essen gehen, man kann in den Geschäften alles bekommen, was man so braucht. Also das sieht eigentlich alles total normal aus. Auch in Kiew, es ist eine florierende Großstadt, auch total schön im Sommer. Man kann viel unternehmen. Und trotzdem gibt es immer wieder Beispiele, wo man eben merkt, dass es kein normales Leben und kein normaler Alltag ist. Beispielsweise am Maidan, finde ich, am Maidan Saleznosti, das ist der Unabhängigkeitsplatz in Kiew, da sieht man diesen Gegensatz eigentlich immer ganz schön. Da hat man zum einen Straßenmusiker, die da die Leute unterhalten und es ist ja einfach ein großstädtischer, schöner Platz, wo viele Leute Zeit verbringen. Auf der anderen Seite sieht man, dort werden da Fahnen aufgestellt für die Soldaten, die schon gefallen sind in dem Krieg. Und dieses Flaggenmeer, ich habe es ja verfolgt, ich bin jetzt zum vierten Mal da, das ist eigentlich von Mal zu Mal immer größer geworden. Und dort kommen Menschen auch zum Trauern hin. Man sieht auch Menschen, wie sie weinen, wie sie Blumen niederlegen. Und ich finde, das bringt irgendwie also so beides ganz gut zusammen. So auf der einen Seite geht der Alltag weiter, die Menschen versuchen damit irgendwie zu leben. Auf der anderen Seite ist es eben ein Leben im Krieg und dann immer wieder diese ständigen Angriffe, mal in heftigeren Wellen, mal gibt es dann wieder ruhigere Nächte, ganz abhängig davon, wo man auch gerade ist. Ne? In Kiew ist es natürlich beispielsweise und auch in Odessa ist es noch viel eher möglich, noch ein relativ normales Leben zu führen, als in den frontnahen Gebieten, beispielsweise im Osten oder derzeit auch im Norden, in Sumy. Da ist die Lage dann doch nochmal eine andere. Aber auch da versuchen die Menschen, die dort geblieben sind, mit dieser Realität zu leben.
Wir haben ja schon sehr oft hier im Podcast über diese nächtlichen Luftangriffe durch die Russen gesprochen. Du hast selbst einige miterlebt, allerdings natürlich auch nicht über 3 Jahre in Folge. Aber du kannst wahrscheinlich von uns dreien noch am ehesten zumindest mutmaßen, was das mit den Menschen macht. Also inwieweit das, was die Russen mit der Angriffen auf Ziele bezwecken, tatsächlich Erfolg hat. Also die Bevölkerung mürbe machen, sie möglicherweise auch dazu zu bringen, sich irgendwann vielleicht nicht mehr wirklich verteidigen zu wollen, die Armee nicht mehr zu unterstützen. Wie siehst du das?
Die Menschen macht das auf jeden Fall mürbe und es gibt eigentlich kaum jemanden, der sich nicht wünschen würde, dass das alles endet. Es gibt bei uns in den Medien immer diesen Begriff Kriegsmüdigkeit, der diskutiert wird. Ich mag diesen Begriff ehrlich gesagt nicht so sehr, weil der immer so suggeriert wird, als hätten die Leute jemals Lust gehabt auf diesen Krieg. Das war von Anfang an nicht so. Der wurde ihnen ja von Russland aufgezwungen. Aber natürlich würden sie sich wünschen, dass das alles endet, aber sie haben ja auch in den letzten Jahren das alles verfolgen können, haben ja gesehen, dass es schon mal dass es Verträge gab mit Minsk I und Minsk II, dass faktisch ja im Prinzip auch schon akzeptiert wurde, dass Russland ukrainisches Gebiet kontrolliert mit der Krim und auch im Osten. Und trotzdem ging das ja alles weiter und deswegen sind viele Menschen skeptisch, dass das wirklich jetzt den Frieden bringen würde, wenn man aufhören würde, sich zu verteidigen. Dann würde es halt bedeuten, dass man sich vollkommen Russland unterwirft, dass man nicht mehr in seinem eigenen Staat leben kann, sein eigenes Leben führen kann, nach russischen Regeln leben muss und eben auch ukrainische Kultur und Identität ausgelöscht wird.
Aber es scheint sich ja doch in den Köpfen dennoch was zu ändern. Wir hatten beim letzten Mal hier im Podcast über eine Gallup-Umfrage gesprochen, laut der mittlerweile wohl über 2/3 der Menschen in der Ukraine für eine schnelle Verhandlungslösung sind. Vor 3 Jahren war das ein reichliches 1/5, also deutlich weniger. Wie nimmst denn du eine solche Entwicklung in den Gesprächen mit den Menschen wahr?
Das ist schon so. Anfangs hat man ja auch immer noch den Satz gehört, wir werden die Krim befreien, wir werden die östlichen Gebiete befreien. Das hat Zelensky so gesagt, das haben ja auch Menschen gesagt. Das höre ich mittlerweile überhaupt gar nicht mehr. Natürlich wünschen sich viele Menschen hier wirklich ein schnelles Ende dieses Krieges. Aber sie sehen eben auch nicht, wie das so richtig vonstatten gehen soll, indem man diese Gebietediskussion nur führt. Ich glaube, was sehr wichtig ist für viele, sind die Sicherheitsgarantien, dass es wirklich starke Sicherheitsgarantien gibt. Da nehme ich auch immer so ein bisschen in meinen Gesprächen eine Skepsis wahr, weil sich viele eben an das Budapester Memorandum von 1994 erinnert fühlen, wo die Ukraine ja ihre Atomwaffen abgegeben hat und dafür Garantien bekommen hat, aber viele wollen halt wirklich starke Garantien haben, nicht nur Wörter in einem Vertrag, die da stehen, sondern möglicherweise auch Militär, was hier stationiert wird, da mit Russland nicht wieder angreift. Also ich glaube, nur so kann man das Vertrauen der Bevölkerung gewinnen, indem man wirklich starke Sicherheitsgarantien hier schafft.
Diese Garantien hatte man ja damals auch von Russland bekommen und man sieht ja, was am Ende rausgekommen ist. Es gab diese politischen Gespräche, das Treffen Trump-Putin in Alaska, dann die Gespräche mit den Europäern in Washington. Wenn man auf das schaut, also wenn die Ukraine auf das schauen, auch auf das, was da bislang rausgekommen ist oder auch nicht, was überwiegt denn da? Also tatsächlich Skepsis oder auch ist da ein bisschen Hoffnung da?
Also ich nehme beides wahr. Ich glaube, zunächst waren erstmal viele Menschen erleichtert, dass es zu keinem Eklat kam, wie noch im Februar, wo sich ja Zelensky und Trump auf offener Bühne gestritten haben, und das haben erstmal viele als positiv wahrgenommen, dass es zumindest so eine freundliche Stimmung gab zwischen Trump und Zelensky. Und viele sagen mir jedes Mal im Gespräch, dass sie immer Hoffnung noch haben, dass Diplomatie da irgendwas verändern kann und dass ja auch nur Diplomatie dann letzten Endes diesen Krieg beenden kann. Andererseits vertraut man diesen, man sieht halt, dass es nicht wirklich was geändert hat bisher am Kriegsalltag, diese Gespräche, dass die Angriffe von Russland weitergehen, dass das Misstrauen in Russland und in Putin ist sehr groß. Putin hat ja schon oft auch gesagt, er wäre zu Verhandlungen bereit, er würde gern Gespräche führen, und letzten Endes gehen ja die Angriffe weiter, ja auch wieder in den letzten Tagen, wie wir das gerade schon gehört und besprochen haben. Deswegen gibt es natürlich nach 11 Jahren Angriffskrieg von russischer Seite absolut kein Vertrauen in Russland. Und auch in den amerikanischen Präsidenten hat man nicht so großes Vertrauen, weil er einfach so oft seine Position gewechselt hat. Also ich hatte mich mit einem älteren Mann unterhalten, der hatte gesagt, ja, wer weiß schon, was im Kopf von Donald Trump abgeht. Und das fand ich irgendwie, hat die Stimmung ganz gut hier wiedergespiegelt.
Okay. Nils, dann würden wir dich an dieser Stelle mal sozusagen entlassen, in Anführungszeichen. Du hast ja sicher auch noch anderes zu tun, als uns hier im Podcast zu informieren. Wir reden jetzt noch ein bisschen weiter ausführlicher über die letzten politischen Entwicklungen, also Herr Bühler und ich. Danke dir ganz herzlich. Alles Gute noch für dich, für die nächsten Tage in der Ukraine. Komm dann gut zurück nach Kiew und dann natürlich auch gut zurück nach Leipzig. Wir sehen uns.
Das mache ich. Liebe Grüße nach Leipzig. Bis bald.
Vielen Dank, Herr Bula, für Ihre Arbeit als Korrespondent da in der Ukraine. Ich finde das unheimlich wichtig, dass Sie und Ihre Kollegen, Kolleginnen dort sind. Aber passen Sie auf sich auf. Sie sind da mitten im Kriegsgebiet.
Das mache ich. Vielen Dank Ihnen. Bis bald.
Okay, So, Herr Bühler, dann schauen wir mal darauf, was in den vergangenen Tagen auf der politischen Bühne so gegeben wurde. Das ist ja eine ganze Menge. Vielleicht finden wir den Faden am besten, wenn wir mal versuchen, chronologisch vorzugehen. Also wo setzen wir an? Am besten noch vor dem Treffen zwischen Trump und Putin. Da gab es ja eine Videokonferenz nach der anderen unter den Europäern und auch von Europäern mit Trump. Als Zielstellung würde ich zunächst mal zwei Formulierungen, die man gehabt haben könnte. Zum einen mussten die Europäer ja eine gemeinsame Position finden. Zum anderen wollte man Trump entsprechend einer solchen gemeinsamen Position auch quasi einen Norden. Inwieweit ist denn beides gelungen? Also immer bezogen auf den jeweiligen Zeitpunkt und vielleicht noch eine kurze Zeitspanne danach.
Also ich glaube, es wäre wichtig, die Chronologie ein bisschen weiter zu fassen auch.
Okay.
Denn es gibt da einzelne Muster, die immer wieder auftauchen, gerade was Putin angeht und was dann auch die Reaktion von Trump angeht. Aber ich will mir mal beschränken auf den, wie kam es denn eigentlich zum Alaska-Gipfel? Also Trump schien einzusehen, Putin hält ihn hin. Das, glaube ich, kann man so sagen. Deshalb kam er das erste Ultimatum mit 50 Tagen, dann verkürzt auf 12 Tagen aufgrund der Luftangriffe, dann auf 10 Tage verkürzt. Dann sollte das heftigste Sanktionspaket greifen, das es jemals gab, nach Trumps Worten. Wenn Putin nicht zu einem seit März von Trump geforderten Waffenstillstand oder zu ehrlichen Friedensbemühungen bereit wäre. Kurz vor Auslaufen des Ultimatums, dann der Besuch des Sondergesandten Steve Witkoff in Moskau. Putin regte dabei einen US-Russland-Gipfel an, eigentlich einen Trump-Putin-Gipfel. Vergessen war das Ultimatum plötzlich. Putin ist zu echten Friedensgesprächen bereit, meldete Witkoff zurück nach Washington. Ein Gebietsaustausch wäre eine gute Grundlage für einen möglichen Deal. Wie das aussehen könnte, da kamen dann unterschiedliche Aussagen in zahlreichen Interviews von Witkoff und auch von Präsident Trump und anderen in Washington. Zuletzt wurde von Trump in Aussicht gestellt, dass die Ukraine substanzielle Geländegewinne im Austausch machen könnte. Gemeint war offensichtlich ein russischer Rückzug aus den Gebieten wie Sumy, Kharkiv, Saporischschja und Cherson. Im Gegenzug sollte Russland den kompletten Donbass bekommen, also auch den Teil, den sie noch nicht besetzt haben. Das sind etwa 30% oder gut 30%. Also daraus sollten sich die Ukrainer zurückziehen. Und da müssen in Vorbereitung dieses Gipfels in Europa die Alarmglocken geschrillt haben. Das kann ich gut verstehen. Und es war sicher dann ein guter Schritt, dass sich die USA mit den Europäern und der Ukraine vor dem Treffen in Alaska abgestimmt haben. Es geht ja in dem gesamten Verhandlungsprozess natürlich in erster Linie um die Ukraine, aber es geht auch um europäische Sicherheitsinteressen und um die künftige Organisation von Sicherheit auf diesem Kontinent. Hier hat offensichtlich die deutsche Regierung einen entscheidenden Anteil, dass eine solche Abstimmung zustande kam, zunächst mal unter den Europäern und dann mit Trump. In der abschließenden Videokonferenz mit Trump, an der Präsident Zelensky aus dem Kanzleramt in Berlin zugeschaltet war, wurden 5 in Europa formulierte Zielsetzungen des Alaska-Gipfels besprochen und dem Vernehmen nach auch von Trump akzeptiert. Erstens keine Friedensverhandlungen ohne Waffenstillstand. Zweitens keine Anerkennung russischer Gebietsgewinne, also im völkerrechtlichen Sinne. De facto Anerkennung ja, völkerrechtlich nein. Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Viertens keine Aufhebung von Sanktionen ohne substanzielle Zugeständnisse. Und fünftens Einbindung der Ukraine in alle Verhandlungen. Also der Ausgangspunkt und das Kriterienraster für Trumps Vier-Augen-Gespräch mit Putin war damit bestimmt. Er hatte ja zugestimmt. Zusätzlich wurde das Format auf 3 Personen erweitert. Trump ließ sich von seinem Außenminister Rubio, der ja erhebliche außenpolitische Erfahrung aus seiner Zeit im Kongress hat, und seinem Sondergesandten Steve Witkoff von dem man das nicht sagen kann, begleiten. Ursprünglich war nur ein Vier-Augen-Gespräch vorgesehen.
Und in Gesprächen mit Trump ist es ja eine generelle Sache, also dass man ja bei ihm nie sicher sein kann, ob das, was er heute sagt, morgen noch gilt, ob das, was er am Vormittag verkündet, auch am Nachmittag noch seine Meinung ist. Ich meine, es ist ja gut, wenn man offen ist, wenn man nicht immer nur stur und steif an der eigenen Meinung festhält, aber Trump wankt ja auch ständig von schwarz nach weiß, von grün nach blau und wieder zurück und so weiter. Und das ist aber vielleicht doch auch ein mögliches Signal dafür, dass der möglicherweise gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. Also dass es immer um ihn geht, das ist klar, aber es scheint ja nicht viel mehr dazu gekommen zu sein. Und auf jeden Fall hat sich ja in Anchorage bei diesem Treffen mit Putin dann wieder mal gezeigt, dass welch geringe Halbwertszeit das hat, was er sagt, oder?
Also ich glaube, das ist für alle schwer, genau herauszuhören, was er eigentlich will und was er denkt, aber so ist er eben. Ich habe einige Politiker erlebt im Laufe meiner aktiven Dienstzeit und mit denen ich oder denen ich in enger Zusammenarbeit zuarbeiten durfte. Also Politiker zu sein ist nicht leicht. Eben gerade die Außentermine, Parlamentstermine, Führung nach innen eines Ministeriums, Medienarbeit, das erfordert ein erhebliches Aktenstudium und erhebliche Schreibtischarbeit, um die komplexen Zusammenhänge im Detail zu kennen und dann auch allgemein verständlich zu kommunizieren. Und dazu ist auch eine erhebliche Selbstdisziplin notwendig. Und wenn man jetzt dagegen legt, was ich so höre von meinen ehemaligen und aktiven Kameraden dort in Amerika, ja, der Mann liest ja die ganzen Dossiers nicht, die so ein Pentagon produziert. Und das Pentagon hatte früher viele, viele Analysten und Spezialisten für alle Regionen. Ich habe das selbst miterlebt, solche Briefings dort oder Roundtable-Gespräche mit den Spezialisten, die jahrzehntelang nichts anderes machen, als die Region X zu analysieren. Und die wissen natürlich einiges. Viele von denen sind nicht mehr da. Andere haben Vorgesetzte aus dem Magerlager bekommen und können sich nicht mehr auswirken, haben keine Zugänge mehr. Da ist auch viel dran, glaube ich. Und dann ist es auch so, dass Trump manchmal Dinge sagt, die einfach nicht wahr sind, dass er Behauptungen aufstellt, manchmal auch Lügen können ihm nachgewiesen werden.
Mit manchmal, naja, da sind sie sehr jetzt, vorsichtig.
Jetzt steht er ja gerade wieder in Kritik. Jetzt hat er behauptet, die Krim sei so groß wie der Bundesstaat Texas und läge mitten im Ozean. In Wahrheit ist natürlich Texas wesentlich größer als die gesamte Ukraine. Und die Krim ist eine Halbinsel im Schwarzen Meer, also einem Randmeer des Mittelmeers, wenn man so will. Der Ozean ist weit entfernt. Obama sagt, er hätte die Krim Putin 2014 geschenkt. Die Wahrheit ist, Putin hat die Krim mit Soldaten ohne russische Hoheitsabzeichen überfallen lassen, sie gewaltsam der Russischen Föderation einverleibt und später nach einer völkerrechtlich unwirksamen Volksbefragung die Krim annektiert. Also für solche Halbwahrheiten, Unwahrheiten, Lügen gibt es zahlreiche Belege. Sie sagen das ja auch, dank auch seiner Offenheit gegenüber den Medien. Das muss man natürlich auch sagen dazu.
Aber viele haben ja auch die Bilder verstört, ne? Also die man gesehen hat. Trump wartet auf diese Airbase, auf Putin, sieht ihn dann kommen, dann applaudiert er, nimmt ihn in seinem Wagen mit. Das Protokoll hat es, glaube ich, anders vorgesehen. Und dann nicht nur diese Bilder. Er spricht bei dem Pressestatement dann nach dem Treffen nicht als Erster, obwohl er Gastgeber ist. Stattdessen muss er sich einen seltsamen Vortrag von Putin anhören, bei dem es so viele Anknüpfungspunkte gegeben hat, zu denen man hätte etwas sagen können oder auch sogar müssen. Aber nichts. Allerdings hört man wahrscheinlich diese putinschen Punkte auch nicht, wenn man keine Ahnung hat.
Also der Gipfel in Alaska, er war gut, dass man miteinander geredet hat. Das muss man einleitend immer sagen. Aber in der Substanz hat er nichts gebracht, was Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende machen könnte. Ich habe nichts anderes erwartet, wie ich beim letzten Mal sagte. Deshalb kann ich auch nicht enttäuscht sein. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen, insbesondere in der Ukraine, die diese Hoffnung hatten. Sie mussten mit ansehen, wie Trump und seine Truppe da über den Tisch gezogen worden ist, so nenne ich das. Von diesem weltweit beachteten Gipfel wird bleiben, dass Putin, der Kriegsverbrecher und Anstifter seines Volkes, zu diesem Krieg aus imperialistischen Motiven zurück ist auf der Weltbühne. Und das hat Trump zugelassen. Seine kurze Rede vor der Presse, die kann man gerne noch mal nachhören. Dort untersucht er Gemeinsamkeiten der USA und Russlands, unterstreicht diese Gemeinsamkeiten, begibt sich auf eine Ebene mit den USA. Und natürlich sind schuld an diesem Krieg die Europäer, sein Vorgänger Biden und die Ukraine selbst. Diese ganze Rede ist natürlich geschrieben worden, noch vor seiner Abreise nach Alaska. Sie ist ein Meisterstück russischer Diplomatie. An dieser Rede ist, bin ich mir sehr sicher, tagelang im Kreml gefeilt worden. Und der Eindruck, die Wirkung, die damit erzielt worden ist, die bestimmt den Blick auf den Gipfel für die nächsten Monate, vielleicht Jahre.
Lassen Sie mich dann auch noch mal kurz zurück zu Trump kommen, um ihm auch nicht nur Schlechtes nachzusagen. Also man muss ihm doch sicher zugutehalten, dass er Verhandlungen tatsächlich sucht. Also dass er mittels Verhandlungen diesen Krieg tatsächlich wahrscheinlich beenden will. Und dass er mit seiner Art auch die Europäer unter Druck setzt, auf diesen diplomatischen Pfaden deutlich beweglicher zu werden. Also ich kann es ja auch mal zur These zuspitzen, ohne Trump würde es wahrscheinlich nach wie vor diplomatisch nur um Gefangenenaustausche gehen, nicht um die Beendigung des Krieges. Ohne Trump würde man im Wesentlichen nur darüber sprechen, welche Waffen man für die Ukraine noch ermeckern kann. Wie gesagt, eine These. Was meinen Sie?
Also da kann man jetzt natürlich keinen Beweis antreten. Alles hat seine Zeit und Trump hat jetzt die Möglichkeit, entscheidenden Einfluss zu nehmen, um diesen Krieg zu beenden, weil es eben klar ist, dass weder die Ukraine Territorium zurückerobern kann, was sie bis 2023 hoffte, wegen der mangelnden Unterstützung. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Und natürlich auch, weil Russland auch nicht in einer besonders starken Position ist und Russland auch diesen Krieg bis auf Weiteres nicht gewinnen kann, sondern es wird schrittweise so weitergehen. Und deshalb öffnet sich jetzt hier eine Gelegenheit. Aber da gehören immer zwei dazu. Und die beiden sind so konträr in ihren Anforderungen, aber auch Notwendigkeiten, verfassungsrechtlichen Notwendigkeiten, beispielsweise in der Ukraine. Und Selenskyj ist auch in einer ganz anderen moralischen Stellung, finde ich, als Führer des angegriffenen Landes, als Opfer. Also alles hat seine Zeit und deshalb will ich da gar nicht vergleichen.
Wir bekommen ja auch Mails, in denen man sich über solche Dinge Gedanken macht. Beispielhaft mal hier die von Thomas Stürz aus Nürnberg. Ich zitiere: Entgegen jeder Vernunft habe ich dem Alaska-Gipfel am vergangenen Freitag hoffnungsvoll entgegengeblickt und wurde leider wieder enttäuscht. Wie Putin von Trump hofiert wurde, hat mich sprachlos und wütend gemacht. Zwei Tage später und noch immer ratlos stelle ich mir nun aber doch die Frage, ob eine Annäherung an Russland aller Kriegsverbrechen und Vernunft zum Trotz vielleicht doch ein gangbarer Weg zu einem möglichen Frieden sein könnte. Nach 3,5 Jahren Krieg und Isolierung Russlands, die durch Länder wie China und Indien sowieso ausgehebelt wird, ist man einem Frieden keinen Schritt näher gekommen. Wie oft wurde schon gemeldet, dass Russland Personal und Material ausgehen, aber die Kriegsmaschinerie geht unvermindert weiter und es ist kein Ende in Sicht. Einen militärischen Sieg sehe ich trotz aller meiner Hoffnung leider nicht am Horizont für die Ukraine. Zitat Ende dieser Mail von Thomas Stürz aus Nürnberg. Herr Bühler, was meinen Sie?
Also einen Sieg sehe ich auch nicht auf russischer Seite. Ich hatte es gerade schon im anderen Zusammenhang gesagt. Russland hat schon Probleme, wirtschaftlich, finanziell, demografisch, politisch, militärisch. Und ein militärischer Sieg, um das auch nochmal zu definieren, für die Ukraine wäre schon, dass Putin oder sein Umfeld die Aussichtslosigkeit seines Unterfangens einsieht und von sich aus den Krieg beendet. Nun ist das auch im Prinzip Hoffnung, das da mitschwingt. Aber allgemein kommt mir auch bei Ihrer Fragestellung, Herr Stürz, in den Sinn, manche von uns haben immer die Tendenz, die Schuld, dass es nicht vorangeht, mit Friedensverhandlungen uns selbst zuzuschreiben. Dass wir uns schuldig fühlen, zumindest aber mitschuldig fühlen, dass der Krieg weiterhin andauert. Wir müssen aber realisieren, dass Diplomatie auch Rückgrat erfordert, bei seinen Grundsätzen zu bleiben und im Verhandlungsprozess nicht voreilige Zugeständnisse zu machen. Vor allen Dingen auch dann, wenn man nicht das Opfer ist. Sie wissen, auf wen ich jetzt da wieder ziele, auf den Sondergesandten von Präsident Trump, Steve Witkoff. Aber eben auch auf uns, dass wir uns nicht immer den Schuh anziehen, als ob wir selbst in irgendeiner Art und Weise schuldig wären. Und das trifft insbesondere auch zu auf den Punkt Bedrohungsperzeption durch die NATO. Also das Empfinden der russischen Regierung, das sagt sie ja immer, dass die NATO eine Bedrohung für Russland stattfinden kann. Das ist die größte Lüge dieses Krieges, habe ich irgendwann mal im Podcast gesagt, vor einiger Zeit.
Ist noch gar nicht so lange her, dass
ich es gesagt habe. Ja, ist noch gar nicht so lange her, ja.
Aber Herr Bühle, müssen wir auf der Zeitachse noch ein bisschen weitergehen und jetzt mal innehalten am Montag dieser Woche. An diesem Tag sind ja eine ganze Reihe von Europäern nach Washington gereist, Selenskyj auch. Man hat sich wohl auch zuerst in einer solchen Runde getroffen. Danach war Selenskyj bei Trump, dann auch Merz, Macron, Meloni und wie sie alle heißen. Merz sagte danach, dass diese Begegnungen seine Erwartungen übertroffen hätten. Es hätte auch ganz anders laufen können. Nachvollziehbar für Sie diese Aussage von Merz?
Ja, zunächst die Einigkeit auf der europäischen Seite, das ganz bestimmt. Dann doch wieder Trumps Berücksichtigung europäischer Interessen. Auch das, glaube ich, muss man festhalten. Inwieweit das nachhaltig ist, das wird man sehen.
Im Raum steht ja, dass es innerhalb der nächsten 10, 14 Tage ein Treffen zwischen Putin und Selenskyj geben soll. Davon hatte ja auch Friedrich Merz gesprochen. Wird es dazu kommen? Und wenn ja, was könnte das Ergebnis sein?
Der Kanzler hat aber auch gesagt, dass er skeptisch ist, ob es dazu kommt. Ich glaube, dass diese Skepsis auch mehr als berechtigt ist. Also die angebliche Zustimmung Putins in diesem Telefonat mit Trump ist für mich nicht sicher. Es kann ja sein, dass Putin bilateralen Gesprächen zugestimmt hat. Ein persönliches Treffen halte ich nach Stand von heute für sehr unwahrscheinlich. Und da müssen wir auch wieder das Muster Istanbul-Gespräche nehmen. Da war es ja genauso. Ich muss da ausnahmsweise mal dem Minister Sergej Lavrov, dem Außenminister, zustimmen. Er hat ja gesagt, dass zur Vorbereitung eines solchen Gipfels zahlreiche bilaterale Treffen notwendig seien auf Expertenebene, dann auf höheren Ebenen und dann am Ende erst das Treffen der Präsidenten, wo der Schlussstrich unter die Friedensvereinbarung oder den Waffenstillstand gezogen wird. Also ein Deal, der unter 4 oder 6 Augen ausgehandelt wird, ist nicht belastbar und wird nicht zu einem Frieden führen. Dazu ist die Sache viel zu komplex, vor allen Dingen, wenn sich die Gesprächsteilnehmer auch nicht intensiv auf dieses Gespräch vorbereiten, sondern teilweise aus dem Bauch heraus ihre Stimmungen wiedergeben. Also Sonderbeauftragte, die ausweislich ihre eigenen Aussagen vor der Presse, und das beginnt mit dem Interview mit Tucker Carlson vor einigen Monaten schon, die so wenig Ahnung und Verständnis von der schwierigen Verhandlungsmaterie haben, Sonderbeauftragte, die den Gegenstand der stundenlangen Gespräche mit Putin nur bruchstückhaft zurück nach Washington melden, die offensichtlich auch keine Notizen machen oder schriftliche Berichte abfassen, Putin falsch interpretieren. Die sind jedenfalls nicht in der Lage, mit ihrem Tun Frieden zu stiften, auch wenn ich das nicht abspreche, dass hier der Wille, den Krieg zu beenden, bestimmend ist.
Sie hatten Waffenstillstand angesprochen und einen möglichen Friedensschluss, diesen Streit darum, will ich kurz thematisieren. Trump möchte ja gerne die Phase mit dem Waffenstillstand überspringen. Die Europäer im Wesentlichen nicht. Und wenn ich unseren Podcast rekapituliere, dann halten Sie das auch für keine gute Idee. Warum nicht?
Also Trump hat die Idee eines Waffenstillstands im Februar, März des Jahres selbst auf den Tisch gelegt und auch einen solchen gefordert. Seit Mitte März hat Zelensky seine Forderungen übernommen und wir warten heute noch darauf. Putin gelingt es immer wieder, von diesem Thema abzulenken, vor einigen Wochen durch das Angebot bilaterale Gespräche in Istanbul, dann durch den Gipfel in Alaska. Jetzt wahrscheinlich durch das von Trump herausgehörte Angebot des Gesprächs Zelensky-Putin. Es ist keine gute Idee, um nochmal auf die Frage zu kommen, weil sich die Friedensverhandlungen lange hinziehen werden. Alles andere wäre unrealistisch. In dieser Zeit könnte Russland weiterhin ungehindert die Bevölkerung der Ukraine bombardieren und am Boden langsam weiter angreifen, um immer neue Fakten zu schaffen. Und das würde Friedensverhandlungen ungemein belasten. Wer an einem Waffenstillstand nicht interessiert ist, hat auch kein Interesse an Friedensverhandlungen. Oder anders ausgedrückt, Putin nutzt gewissermaßen zwei Spuren. Eine der militärischen Gewalt und eine der diplomatischen Lösungen. Beide Spuren gehören aber zu einer Richtungsfahrbahn und die führt zur Erreichung seiner Kriegsziele. Also wenn man auf der einen Spur nicht mehr weiterkommt, dann wechselt man die Spur und versucht dort zum Ziel zu kommen. Abfahrten, die zu einer Richtungsänderung führen könnten, sind für mich zurzeit überhaupt nicht erkennbar und das ist leider die Realität. Militärische Gewalt und Diplomatie gehören im russischen System zusammen. Ich denke, das muss man berücksichtigen. Und beides, die militärische Gewalt und die Diplomatie, dienen den postulierten Kriegszielen und nichts anderes.
Und dann müssen wir noch einen Punkt ansprechen, der ja nun wie wild diskutiert wird, nämlich Sicherheitsgarantien. Das ist eine ziemliche, Kakophonie, die zu dieser Sache zu vernehmen ist. Zelensky hat wohl sogar gesagt, dass die in den nächsten 10, 14 Tagen ausgearbeitet würden. Also ich frage mich, wie das gehen soll, wenn noch nicht mal klar ist, wie ein Waffenstillstand oder gar ein Friedensschluss aussehen könnte.
Also eins ist richtig, ein Friedensschluss oder mindestens ein tragfähiger Waffenstillstand ist Grundvoraussetzung für eine Friedenstruppe. Aber richtig ist auch, dass man sich heute Gedanken machen muss, wie das politisch und militärisch zu machen wäre. Und wenn der Frieden davon abhängt, dass von den Europäern ein Beitrag zu einer internationalen Friedenstruppe gefordert wird, dann wäre es unredlich, bereits zu diesem Zeitpunkt heute einen Beitrag Deutschlands auszuschließen. Aber wenn ich mir die Diskussion der letzten Tage anschaue, dann muss ich wirklich sagen, es geht zum jetzigen Zeitpunkt nicht darum, wer die Friedenstruppe stellt. Insofern erübrigen sich Kampagnen der AfD, des BSW in dieser Frage. Hier wird auch geheuchelt und auch nicht die Wahrheit gesagt. Also ich nehme mal die AfD als Beispiel, könnte das BSW auch nehmen, aber das kann man auch nachlesen, was Sarah Wagenknecht da gesagt hat. Also die AfD bekennt sich in ihrem Positionspapier der AfD-Bundestagsfraktion ausdrücklich zu einer Notwendigkeit einer Friedenstruppe, eingeschränkt unter Führung der Vereinten Nationen oder der OSZE. Das ist aber noch gar nicht klar, wer die führen soll. Das ist noch gar nicht bestimmt, ob das Mandat von den Vereinten Nationen kommt oder nicht. Es geht ja nur um das Prinzip der Friedenstruppe. Das hindert die Social-Media-Gruppe der AfD aber nicht, den Kanzler in einem über Twitter verbreiteten Plakat mit der Überschrift »Herr Merz will dich in die Ukraine schicken, wir nicht« zu verunglimpfen. Darüber hinaus schreiben sie im Kleingedruckten dann, Merz will nicht ausschließen, deutsche Soldaten in die Ukraine zu senden. Das wäre keine Friedenssicherung, sondern eine dauerhafte Eskalation gegenüber Russland. Wir sagen klar, wir schicken dich nicht in die Ukraine. Also, Sarah Wagenknecht, gleiche Richtung in etwa mit anderen Worten. Auch andere Aussagen von Politikern und Experten sind, glaube ich, nicht hilfreich zu diesem Zeitpunkt. Da glauben zum Beispiel einige, dass die Bundeswehr das nicht könnte und sagen das auch öffentlich. Also ich weiß, dass zum Beispiel die 10. Panzerdivision das sehr wohl könnte. Das weiß ich aus eigenem Erleben in jüngster Zeit, wissen Sie, Herr Deisinger, dass ich dort tätig war und auch weiterhin tätig bin. Es ist allerdings immer eine politische Priorisierung von Aufgaben notwendig. Wenn die Division das eine tun muss, kann sie natürlich parallel andere Aufgaben schwer wahrnehmen oder überhaupt nicht wahrnehmen. Also muss es priorisiert werden. Aber sich der politischen Diskussion zu entziehen, dass man behauptet, die können es nicht oder es ist nicht ihr Auftrag, das ist einfach unfair und das zeugt auch von wenig Sachkenntnis.
Und letztlich wäre das ja auch nur ein ganz kleiner Teil einer solchen Friedenstruppe, über 1000 Kilometer Frontlinie. Ich mag gar nicht ausrechnen, wie viel da notwendig wären. Aber vielleicht können wir noch mal einen halben Schritt zurückgehen und Herr Bühler, noch mal zu Trump. Also der wollte ja eigentlich von Sicherheitsgarantien der USA überhaupt nichts wissen. Bei dem Treffen in Washington hat er aber plötzlich gemeint, naja, also Bodentruppen werden wir nicht stellen, aber aus der Luft, da können wir unterstützen. Ich finde das durchaus bemerkenswert, was er da gesagt hat. Also falls er wusste, was er da sagt.
Also er fürchtet ja ein langfristiges Engagement seiner Streitkräfte. Und da hat er ja Versprechungen gemacht im Wahlkampf und hat es auch nach seiner Amtsübernahme wiederholt. Also das wäre seinem Magerlager nicht vermittelbar. Auf der anderen Seite fordern die Europäer eine Beteiligung der USA. Und da ist eben Trump auch jetzt in die andere Richtung von seiner Linie abgewichen. Er sagt irgendetwas über Luftunterstützung, Unterstützung aus der Luft. Da ging es auch um Material. Das ist alles so weich, dass man tatsächlich Zweifel daran haben kann, was er denn eigentlich meint damit und dass er auch dann bei dieser Linie bleiben wird. Denn Luftunterstützung oder Unterstützung aus der Luft, da denkt man natürlich immer gleich an Kampfflugzeuge. Es kann natürlich auch an Lufttransport sein, mit dem Material transportiert wird in die Ukraine und so weiter. Aber das wird der Mission nicht viel nutzen, denke ich. Naja. Also das ist für mich eine offene Frage.
Vielleicht hätte Anchorage gesehen, wie da der B-2-Bomber mit den Kampfflugzeugen über ihn hinweggeflogen sind, über ihn und Putin, und dann kam ihm diese Idee. Wer weiß. Und das muss man sich ja auch noch festhalten, man redet ja die ganze Zeit eigentlich über Sicherheitsgarantien, ohne Russland mitzudenken. Weil ohne dass die Russen irgendwelche Art und Weise da zustimmen, irgendwie, da wird es sicher auch keinen Friedensschluss geben. Und wenn die Russen sagen, keine Truppen aus irgendwelchen NATO-Staaten, dann ja, wird man auch keine schicken können, oder?
Das ist grundsätzlich richtig. Deshalb sage ich ja, diese Debatte kommt zur Unzeit. Und deshalb plädiere ich ja für ein schrittweises Vorgehen. Also zuerst muss mal klar gesagt werden, nochmal, dass von beiden Seiten ein Wille zu einem Friedensschluss oder zu einem Waffenstillstand da sein muss. Sonst braucht man über Friedenstruppe überhaupt nicht zu reden. Dann muss zweitens über das politische Mandat gesprochen werden. Wie kann es aussehen? Von wem wird es erteilt? Ist es ein Mandat der Vereinten Nationen, wie es die Bundestagsfraktion der AfD fordert, oder eines der OSZE, oder kommt es auf Einladung der beiden dann ehemaligen Kriegsparteien zustande? Das ist ja auch denkbar. Sowas hat es ja auch schon gegeben. Das ist der erste Schritt. Danach muss der politische Auftrag dieser Friedenstruppe definiert werden. Was sind also die Aufgaben einer solchen Truppe? Welche Befugnisse hat sie? Was darf sie nicht? Wir nennen das Einsatzregeln. Und dann erst kommen die Militärs ins Spiel, die dann definieren müssen, ja, welche Fähigkeiten muss denn die Truppe haben, um die vorgegebenen politischen Ziele dann zu erreichen. Und erst wenn das alles klar ist, mindestens aber als berechtigte Annahme, als Planungsgrundlage feststeht, das kann man natürlich auch tun, quasi für die Schublade erstmal so einen Plan zu erstellen, dann kann man sich daran machen, über Beiträge einzelner Nationen zu sprechen. Es ist zugegeben idealtypisch, was ich jetzt gerade hier fordere, aber es ist dennoch die richtige Reihenfolge. Vieles wird jetzt zurzeit parallel unter Annahmen diskutiert werden, zum Beispiel, dass Russland auch der Beteiligung von NATO-Staaten zustimmt, komme auf Ihre Frage jetzt. Was ich im Übrigen selbst für ebenso ausgeschlossen halte, wie die tatsächliche Bereitschaft Russlands zu einem Waffenstillstand oder zu einem Friedensschluss.
Und unsere Hörerinnen und Hörer, die sehen es uns bitte nach, dass wir also an dieser Stelle nicht wirklich darüber diskutieren, welche NATO-Armee hier am besten welche Fähigkeiten einbringen könnte. Auch dazu haben wir ja Mails bekommen und Fragen. Abgesehen davon, Herr Bühler, wer könnte es denn machen außer NATO-Staaten? Also irgendwer muss es ja am Ende sein. Und Nepal wird das sicher nicht schultern können.
Also das hängt, wie gesagt, von den Fähigkeiten ab, die aufgrund der Aufgaben notwendig sind. Und dann kann ich schauen, welche Fähigkeiten haben die Nationen. Nepal hat durchaus Erfahrung in internationalen Einsätzen, Friedenseinsätzen für die Vereinten Nationen. Aber ich möchte nicht nur die Diskussion bei uns kritisieren. Ich habe ja bereits vor 1,5 Jahren Frankreich und seinen Präsidenten für seine Vorstöße in diese Richtung kritisiert. Ebenso die Briten, die ohne Grundlage über militärische Fähigkeiten gesprochen haben. Aber beide haben schon die Führung einer solchen Truppe beansprucht. Das Positive, um das auch mal zu sagen, ist natürlich, dass man für Trump und seine Leute relevant war und dass der Anschein da war, dass man jetzt auch Vorkehrungen trifft für eine Absicherung. Aber dieses Plus ist kein Kriterium für einen militärischen Einsatz. Ich sag mal, der scheidende britische Generalstabschef Admiral Sir Tony Radakin hat sich gerade geäußert. Die britischen Streitkräfte, jetzt dieser Tage, in diesem Zusammenhang, über den wir gerade sprechen, die britischen Streitkräfte werden sich um die Sicherheit auf dem Schwarzen Meer und im ukrainischen Luftraum kümmern. Was Bodentruppen angeht, werden sich um Logistik und Ausbildung kümmern. Einen frontnahen Einsatz von Kampftruppen schloss er aus, der Herr Admiral. Und das ist genauso falsch. Zeigt aber auch, dass das britische Heer genauso unterfinanziert und personell unterbesetzt ist wie das deutsche Heer. Das Gleiche gilt auch für die Franzosen. Die Polen haben den Einsatz von polnischen Streitkräften bisher ausgeschlossen. Also wir haben die gleiche, wie haben Sie es genannt, Kakophonie auch an anderen Stellen Europas, auch in Italien beispielsweise. Aber nochmals, wenn man echte Friedensbemühungen fördern möchte, dann darf man jetzt nichts ausschließen, sonst macht man sich unglaubwürdig. Wenn man 3 Jahre lang Friedensverhandlungen gefordert hat, dann darf man jetzt nichts ausschließen, was möglicherweise dem Frieden dienen könnte, nämlich eine Friedenstruppe unter den Bedingungen, die ich vorher genannt habe. Aber nochmals, ich halte das alles, was wir gerade besprochen haben, für extrem unwahrscheinlich. Ich denke, Putin ist nicht interessiert, nicht an einem Waffenstillstand und schon gar nicht an Verhandlungen, die zu einem gerechten Frieden führen können, es sei denn, er erreicht sein Kriegsziel, die Kapitulation der Ukraine, auf diesem diplomatischen Wege. Und da dies nicht geschehen darf und nicht geschehen wird, wird er mit seinem Krieg weitermachen. Also er spielt mit Trump und er spielt auf Zeit.
Okay. Ich weiß, dass man darüber noch viel reden könnte. Werden wir sicher dann auch zu gegebener Zeit tun, je nachdem, wie sich das Geschehen weiterentwickelt. Aber für heute machen wir erstmal einen Cut. Kleiner Tipp noch am Ende. Wie kann man die Bevölkerung im Krisenfall schützen? Das ist ja eine Frage, um die sich lange Zeit kaum jemand auch in Deutschland gekümmert hat. Seit dem Ukraine-Krieg ist das ein bisschen anders. Deutschland rüstet auch wieder auf, beziehungsweise die Bundeswehr ordentlich aus. Und die Bundesregierung macht sich Gedanken, wie man die Bevölkerung im Krisenfall schützen kann. Über Zivilschutz haben wir hier im Podcast auch schon gesprochen. Und das ist jetzt der Tipp. Der MDR bietet in dieser Woche so eine Art Programmschwerpunkt zu diesem Thema an. Im Ernstfall die Themenwoche zum Zivilschutz, so kann man das immer lesen, im TV oder im Radio auch hören und auf mdr.de sehen. Und dann schauen wir, wie es um den Zivilschutz in Deutschland bestellt ist. Wie steht es um die Schutzräume? Was machen andere Länder besser als Deutschland? Was plant die Bundesregierung? Wie realistisch ist das? Das sind einige der Fragen, denen wir nachgehen. Können Sie gerne selbst mal reinschauen unter mdr.de/Zivilschutz. Ich wiederhole nochmal mdr.de/Zivilschutz. Den Link, den packen wir natürlich auch in die Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Lob, Kritik haben, dann schreiben Sie an general@mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, wir hören uns, ich sagte es ganz am Anfang bereits, schon am kommenden Dienstag wieder. Bis dahin und vielen Dank für heute.
Gern geschehen, Herr Deisinger. Dann bis Dienstag.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.